Tatort Gesundheit. Euer TrueMed Podcast ab 2025. Was könnt ihr erwarten? Ihr könnt spannende Inhalte erwarten über eure gesamte Medizin, über Nahrung und Nährstoffe, über Tricks und Kniffe eurer Gesundheit, spannende Sachverhalte, aber auch einmal Kriminalfälle und nicht bekannte Hintergründe, die alle von mir recherchiert worden sind und für euch spannend aufbearbeitet werden. Ich bin Dr. Med Frank Essers, Master für Mikronährstofftherapie und Regulationsmedizin und von Haus aus Orthopäde und kann über 30 Jahre Medizinerfahrung in diesen Podcast und für euch einarbeiten. Meine lieben Zuhörer, ja, heute der Teil 5 in der Podcast-Staffel Ernährung über das Thema Darm. Ja, es ist relativ viel Darm natürlich, keine Frage. Aber der Darm steht eben auch im Zentrum des Ernährungsgeschehens oder eben auch Darm und Mikrobiom. Deswegen sage ich ja Darm und Mikrobiom first. Heute geht es dann abschließend darum, was machen wir eigentlich, in welcher Reihenfolge, um unserem Darm wirklich was Gutes zu tun. Wartet bis zum Ende. Es lohnt sich heute noch mehr als sonst. Es lohnt sich eigentlich immer. Ich werde euch einen 4-Punkte-Plan, meinen 4-Punkte-Plan für eure Darmgesundheit nennen. Und zwar nach jetzt ja bestimmt fast 2-3 Monaten Recherche über dieses Thema und auch Input über, von verschiedenen Experten, auch innerhalb einer Fortbildung, kann ich euch an die Hand legen, wie man mit 4 Punkten, mit 4 Stufen, 4 Stufen Plan euren Darm letztendlich so gut vorbereitet, wie es gehen kann, damit ihr eure Nahrungsergänzungsmittel, eure Vitamine und was ihr so alles zu euch nehmt, richtig gut verarbeiten könnt und es auch dahin kommt, wo ihr es eben auch haben wollt. Ja, meine beiden KI-Assistenten in der The Debate haben heute auch wieder sehr viel Input bekommen von mir, insgesamt 10 Quellen, die ich auch unten verlinkt habe, und die haben einen sehr, sehr tollen Talk gemacht, auch kontrovers. Vor allem kontrovers in Bezug auf, welche Ballaststoffe man eigentlich nehmen muss oder welche nicht, über Prä- und Probiotika und wie die verteilt sind und natürlich immer so ein bisschen mit einem Augenzwinkern. Und dann, wie gesagt, danach kommt mein 4-Stufen-Plan.
Stell dir mal folgende Szene vor. Du stehst im Supermarkt oder vielleicht eher in der Apotheke. Du greifst dir an den leicht grummelnden Bauch und fragst dich in genau diesem Moment so eine richtige, ultimative, existenzielle Frage.
Oh, ich ahne, worauf das hinausläuft.
Haha, ja. Wer ist hier eigentlich der Chef? Also, bist du das? Der Mensch mit dem Bewusstsein, dem Bankkonto und dem Autoschlüssel? Oder sind es am Ende diese 100 Billionen winzigen Untermiete in deinem Dickdarm, die da gerade lautstark die nächste Mahlzeit einfordern?
Ja, und wenn wir diese Frage mal rein biologisch betrachten, wird das Ego von so manchem Zweibeiner da ziemlich empfindlich gekränkt, sage ich mal.
Ja, absolut.
Wir betrachten uns ja immer unglaublich gerne als diese völlig autonomen, freien Individuen, ne? Aber die moderne Mikrobiomforschung, die zeigt uns echt unmissverständlich, wir sind eher so gigantische, wandelnde Ökosysteme. Wir dienen unseren Bewohnern eigentlich nur als eine Art, beheiztes Wohnmobil.
Ein beheiztes Wohnmobil. Genau das ist es. Und damit herzlich willkommen in der absolut verrücktesten Wohngemeinschaft deines Körpers. Wir eröffnen hier und heute nämlich eine waschechte investigative Debatte.
Ein richtiges Tribunal der Darmgesundheit sozusagen.
Genau. Denn wenn man sich die aktuelle Beweislage mal wirklich ansieht, also diese ganzen dicken Fachartikel und Studien, das gleicht echt den Akten eines riesigen Skandals.
Oh ja.
Wir haben es hier mit einer Industrie zu tun, die Milliarden umsetzt und gleichzeitig mit wissenschaftlichen Entdeckungen, die unsere gesamte Vorstellung von Gesundheit einfach mal komplett auf den Kopf stellen.
Und zwar so richtig.
Total. Im besten investigativen Stil decken wir heute also auf, warum diese oft so gut gemeinten Apothekenratschläge manchmal gewaltig nach hinten losgehen. Und wieso ausgerechnet die kalte Kartoffel vom Vortag der absolute unbesungene Held der Arbeiterklasse in deinem Darm ist.
Die gute alte Kartoffel?
Aber keine Sorge, das hier wird absolut kein dröger Biologievortrag. Wir machen hier die Anatomie eines echten Krimis.
Ja, ein mikroskopischer Krimi, in dem das Schlachtfeld zwar unfassbar winzig ist, aber die Konsequenzen für unsere Verdauung, für das Immunsystem und das finde ich besonders krass sogar für unsere psychische Verfassung, einfach systemischer Natur sind.
Wahnsinn.
Es gibt wirklich kaum ein Feld in der modernen Medizin, wo brillantes wissenschaftliches Neuland so unfassbar dicht neben absolutem Marketing-Nonsens existiert.
Und genau da hake ich jetzt mal ein. Ich blättere hier nämlich gerade durch diverse Wellness-Broschüren und Ernährungsratgeber, die hier auf dem Tisch liegen.
Mhm.
Da wird ja auf gefühlt jedem Joghurtbecher und in jeder Anzeige für teure Kapseln mit diesen wahnsinnig wissenschaftlich klingenden Begriffen um sich geworfen.
Oh ja, die klassischen Buzzwords.
Genau. Präbiotika, Probiotika, Postbiotika, dann noch Synbiotika. Das klingt echt so, als müsste ich vorher ein Chemiestudium absolviert haben, nur um mein Frühstück zu verstehen.
Haha, ja.
Lass uns diesen, ich nenn's mal Klassenkampf im Dickdarm mal entwirren. Wenn ich mir die medizinischen Definitionen ansehe, sind diese hochgelobten Probiotika, die wir in Form von Kapseln oder Kefir zu uns nehmen, ja im Grunde einfach lebende Milchsäurebakterien.
Richtig.
Aber die bleiben doch gar nicht dauerhaft in uns, oder? Ich meine, die Industrie verkauft uns diese Bakterien immer als die großen Retter. Dabei sind das doch im Grunde nichts weiter als Bauleiter auf Zeit.
Das ist ein richtig guter Vergleich. Dieser Bauleitervergleich trifft die biologische Realität sogar erstaunlich gut.
Echt?
Ja, absolut. Die meisten von außen zugeführten Probiotika, die etablieren sich nämlich gar nicht permanent in unserem Mikrobiom.
Ah, okay.
Das sind echt eher Transitpassagiere. Die fliegen da kurz ein, also vorausgesetzt, sie überleben überhaupt erstmal dieses krasse Säurebad im Magen, was schon mal nicht leicht ist.
Mhm, stimmt.
Und dann laufen die da durch den Dickdarm, rufen quasi ein paar Anweisungen über die Baustelle, verändern vielleicht mal kurzzeitig das Milieu und senken den pH-Wert.
Und dann?
Und dann verschwinden die wieder. Klar, sie können pathogene Keime verdrängen, indem sie physisch einfach den Platz blockieren, aber sie mauern halt nicht selbst.
Sie bauen also kein dauerhaftes Fundament.
Ganz genau. Und ohne das richtige Baumaterial und die echten lokalen Arbeiter auf der Baustelle nutzen dir die teuersten Bauleiter absolut gar nichts.
Verstehe. Und dieses Baumaterial, das sind dann die Präbiotika.
Exakt.
Das ist dann quasi die LKW-Ladung mit extrem hochwertigen Ziegelsteinen und das Gehalt für die lokale Bakterienbelegschaft, die ja eh schon in unserem Darm lebt. Das sind diese unverdaulichen Ballaststoffe, oder? So wie Inulin aus der Jakornwurzel oder aus Chicorée. Unser eigener menschlicher Körper ist ja völlig unfähig, dieses Material im Dünndarm zu verarbeiten.
Richtig, wir schieben das einfach unverdaut weiter nach unten.
Irgendwie krass, wenn man drüber nachdenkt.
Ja. Wir Menschen besitzen nämlich genetisch bedingt nur eine Handvoll Enzyme, um überhaupt Kohlenhydrate zu spalten. Das reicht gerade mal für einfachen Zucker oder gekochte Stärke.
Okay.
Aber an den komplexen, so richtig verästelten chemischen Bindungen dieser präbiotischen Ballaststoffe, da scheitern wir kläglich.
Da kommen wir nicht durch.
Null. Und hier kommen eben die Bakterien ins Spiel. Die verfügen nämlich über zehntausende verschiedene Enzyme. Das sind die sogenannten CAZMs, kohlenhydrataktive Enzyme.
Warte mal, das musst du mir genauer erklären. Diese CAZMs, das sind also quasi die Macheten, mit denen sich die Bakterien durch diesen ganzen Ballaststoffdschungel schlagen.
Das ist exakt die biochemische Funktion, ja. Die Bakterien nutzen diese enzymatischen Macheten, um die komplexen Kohlenhydratketten der Präbiotika aufzubrechen.
Mhm.
Und dieser Fermentationsprozess, der bringt uns dann direkt zu den Postbiotika.
Ah.
Das sind nämlich die metabolischen Endprodukte. Wenn wir mal bei deiner Baustellenmetapher bleiben, die Postbiotika sind das komplett fertiggestellte Gebäude.
Verstehe.
Und die absolut wertvollsten von diesen Endprodukten sind kurzkettige Fettsäuren. Insbesondere das sogenannte Butyrat, also Buttersäure.
Stimmt, Butyrat. Das taucht in diesen ganzen Forschungsberichten hier auf dem Tisch immer wieder auf. Wie so ein absoluter heiliger Gral.
Ist es im Grunde auch.
Aber warum dreht sich die ganze Darmwelt eigentlich um diese eine Säure?
Weil Butyrat die primäre Energiequelle für unsere eigenen Darmschleimhautzellen ist, die sogenannten Kolonozyten. Die Blutversorgung reicht da unten im Darm nämlich gar nicht aus, um die Zellschicht aufrechtzuerhalten.
Warte, echt jetzt? Die werden gar nicht richtig durchblutet?
Nicht genug, um sich selbst zu versorgen? Ohne das Butyrat, das diese Bakterien da produzieren, würden unsere Darmzellen buchstäblich verhungern.
Krass.
Ja, und wenn die verhungern, wird die Darmwand durchlässig. Das ist dann dieser Zustand, den man Leaky Gut-Syndrom nennt. Da können Toxine dann fast ungehindert ins Blut sickern.
Also füttern die Bakterien echt aktiv die Wände ihres eigenen Zuhauses, um es instand zu halten.
Exakt. Sie reparieren ihr eigenes Wohnmobil.
Das ist ja echt ein atemberaubendes evolutionäres Abkommen. Wir stellen den beheizten Raum und das Rohmaterial und die Bakterien tapezieren uns dafür von innen die Wände.
Besser kann man es nicht ausdrücken.
Aber dieses System bricht komplett zusammen, wenn wir das falsche Material liefern.
Richtig.
Und das bringt uns zu einer Entdeckung, die ich fast schon absurd finde. Wenn es nämlich darum geht, dieses Baummaterial zu beschaffen, wird uns in Apotheken ja oft so eine schicke Designerpille für richtig teures Geld angeboten.
Mhm, jeden Tag.
Dabei lese ich hier in den Leitlinien über eine Methode, die ist so dermaßen simpel, dass man fast schon wieder darüber lachen muss. Die resistente Stärke. Der berühmt-berüchtigte kalte Kartoffeltrick.
Oh ja. Und die physikalische Transformation, die hinter genau diesem Trick steckt, ist echt eines der elegantesten Prinzipien der Ernährungswissenschaft.
Erzähl mal.
Also, wenn wir stärkehaltige Lebensmittel wie Kartoffeln, Reis oder auch Nudeln kochen und dann noch warm essen, spalten unsere menschlichen Enzyme die Stärke völlig problemlos im Dünndarm auf.
Okay, der Blutzucker steigt, wir gewinnen schnell Energie.
Genau. Der Dickdarm geht in dem Fall aber völlig leer aus. Da kommt nichts an.
Aha. Aber wenn ich jetzt diese Nudeln nehme, in eine Tupperdose packe und für, sagen wir, 12 bis 24 Stunden in den Kühlschrank stelle.
Dann passiert wirklich molekulare Magie. Wir nennen das in der Fachsprache Retrogradation.
Retrogradation klingt wie aus einem Sci-Fi-Film.
Haha, ja. Durch dieses Abkühlen ordnen sich die Stärkemoleküle, also speziell die Amylose-Ketten, völlig neu an. Die verketten sich richtig miteinander und kristallisieren.
Mhm.
Und die bilden dann ein derart dichtes, kristallines Gitter, dass unsere menschlichen Verdauungsenzyme schlichtweg nicht mehr dazwischen passen. Die prallen da einfach ab.
Wahnsinn.
Aus einer ganz gewöhnlichen, leicht verdaulichen Beilage ist also nur durch reines Abkühlen ein hochkomplexes Präbiotikum geworden. Resistente Stärke vom Typ 3.
Und das Faszinierende daran, was ich hier gelesen habe, wenn diese Stärke einmal kristallisiert ist, dann bleibt sie auch so.
Richtig.
Ich meine, ich kann mir am nächsten Tag Bratkartoffeln daraus machen oder die Nudeln in der Mikrowelle wieder aufwärmen. Und dieses kristalline Gitter bleibt einfach intakt. Das rutscht unverdaut in den Dickdarm und wird dort zum perfekten Futter.
Absolut.
Ich habe dazu die ärztliche S3-Leitlinie zum Reizdarmsyndrom gelesen. Und da musste ich wirklich laut auflachen.
Warum?
Die Medizinbürokratie bezeichnet diese Form der Ernährungstherapie tatsächlich allen Ernstes als, Zitat, budgetneutral.
Ja, ein typischer Verwaltungsbegriff. Der spielt dieses enorme Potenzial fast schon unfreiwillig komisch herunter.
Budgetneutral. Das ist feinstes, reinstes Bürokratendeutsch für, hey, der Patient kocht sich seine Nudeln vom Vortag einfach selbst und lagert sie im Kühlschrank, anstatt dass das Gesundheitssystem ihm jetzt teure Präparate erstatten muss.
Genau das heißt es.
Das ist eine absolute Revolution des kleinen Mannes im Dickdarm. Und sie kostet einfach keinen Cent extra.
Und die Auswirkungen, die gehen noch weit über diese Kostenersparnis hinaus. Die Fermentation dieser resistenten Stärke senkt nämlich den pH-Wert im Darm so signifikant, dass Mineralstoffe aus unserer restlichen Nahrung plötzlich viel besser aufgenommen werden.
Zum Beispiel?
Calcium und Magnesium, die können aus der Nahrung viel besser gelöst werden. Aber noch beeindruckender finde ich eigentlich die systemischen Effekte.
Okay.
Diese produzierten kurzkettigen Fettsäuren, die bleiben nämlich nicht einfach nur da unten im Darm. Die diffundieren ins Blut und beeinflussen dann unser gesamtes Immunsystem.
Warte, wie weit geht das?
Sehr weit. Sie fördern zum Beispiel die Bildung spezifischer regulatorischer C-Zellen.
Ah, die berühmt-berüchtigten T-Rex. Das sind doch quasi diese Friedenswächter des Immunsystems, richtig?
Ganz genau. Diese Zellen patrouillieren durch den gesamten Körper und dämpfen überschießende Autoimmunreaktionen.
Mhm.
Daten aus rheumatologischen Studien zeigen uns sogar, dass eine mikrobiomfreundliche Ernährung massiven Gelenkentzündungen entgegenwirken kann.
Auch rheumatoide Arthritis?
Ja. Der Friedensprozess in deinen Gelenken beginnt also literally mit dem Fermentationsprozess in deinem Dickdarm.
Da stoßen wir eine gewaltige Tür auf. Wenn der Darm nicht nur die Verdauung regelt, sondern T-Zellen bis in die Gelenke schickt, wie weit reicht sein politischer Einfluss im Körper dann wirklich?
Er ist der Hauptakteur.
Weil ich lese hier Publikationen aus der Immunologie von Springer Medizin und Papiere von diesem Professor Philip Calder aus Southampton. Da steht echt schwarz auf weiß, rund 70% aller Immunzellen unseres Körpers befinden sich in der Darmwand. 70%.
Der Darm ist einfach unser mit Abstand größtes Immunorgan. Da befindet sich halt die primäre Kontaktfläche mit der Außenwelt.
Stimmt, das meiste Zeug kommt ja da rein.
Genau, wir schlucken jeden Tag kiloweise fremdes Material. Bakterien, Viren. Die Immunzellen sitzen direkt unter der Darmschleimhaut und prüfen ununterbrochen den Inhalt.
Mhm.
Und die fällen dort ganz fundamentale immunologische Entscheidungen. Ist dieses Protein jetzt ein harmloser Erdnussbestandteil, den wir tolerieren müssen? Oder ist es ein feindlicher Salmonellenerreger, den wir sofort vernichten müssen?
Aber diese Immunzellen, die bleiben doch nicht alle dort unten hängen, oder?
Nee, und hier wird dieses Netzwerk eben so unfassbar faszinierend. Die Zellen kommunizieren über die mesenterialen Lymphknoten.
Die Mesen was?
Mesenterialen Lymphknoten. Das sind quasi die Kommandozentralen im Bauchraum. Und von dort wandern Botenstoffe und diese aktivierten Immunzellen über den Blutkreislauf durch den ganzen Körper.
Also überall hin?
Ja.
Sogar bis hoch in die Lunge?
Okay, warte, hier muss ich diese ganzen Papiere jetzt echt mal kritisch hinterfragen. Wir decken hier schließlich Skandale auf und das klingt im ersten Moment schon nach einem.
Inwiefern?
Naja, will mir die ernsthafte Wissenschaft hier wirklich erzählen, dass ich morgens eine Schüssel mit abgekühltem Reis und zu einem Löffel Jakonsirup esse und plötzlich funktioniert meine Grippeimpfung oben im Arm besser?
Ja.
Komm schon, das hört sich doch gefährlich nach diesem esoterischen Marketing für überteuerte Immunsystem-Smoothies an.
Ich verstehe die Skepsis total, aber die klinische Datenlage ist hier absolut wasserdicht. Das hat echt nichts mit Esoterik zu tun.
Okay, beweis es mir. Also man hat in kontrollierten Studien gesunden, älteren Menschen über mehrere Wochen ganz bestimmte Pro- und Präbiotika verabreicht.
Mhm.
Und danach hat man sie gegen Influenza, also das echte Grippevirus, geimpft. Und die Gruppe, deren Mikrobiom gepflegt wurde, die wies eine signifikant höhere Seroprotektion auf.
Warte, das bedeutet, die hatten am Ende mehr Antikörper im Blut.
Deutlich mehr. Ihr Antikörpertiter erreichte echt extrem verlässlich diesen kritischen Schwellenwert von 1 zu 40. Das ist der Wert, ab dem die Medizin von einem echten, robusten Schutz vor dem Virus ausgeht.
Wahnsinn.
Die Bakterien im Darm trainieren dein Immunsystem quasi für den Ernstfall. Die kurbeln unter anderem die Phagozytose durch Neutrophile an.
Phagozytose, das ist doch dieser biologische Pac-Man-Effekt, oder?
Haha, ja. Also diese Fresszellen unseres Immunsystems, die durch den Körper patrouillieren und Viren einfach auffressen. Der Pac-Man-Vergleich ist echt super treffend. Was man hier verstehen muss, die Bakterien in unserem Darm feuern diese Pac-Mans nicht erst an, wenn der Virus schon da ist.
Sondern?
Die ständige Interaktion im Darm wirkt wie ein permanentes Trainingslager.
Ah.
Diese kurzkettigen Fettsäuren, die wandern aus dem Darm in die Blutbahn, erreichen das Knochenmark und die Lunge und signalisieren den Fresszellen dort ununterbrochen. Seid wachsam, bleibt aktiv.
Krass.
Wenn dann ein respiratorischer Virus die Atemwege angreift, ist die Truppe halt bereits im Alarmzustand. Der Darm coacht also wirklich die Abwehrkräfte der Lunge.
Das ist so eine fantastische Vorstellung. Bakterien als unsere internen Fitnesscoaches, aber... Und das führt uns direkt zu dem vielleicht größten Skandal hier auf unserem Tribunaltisch heute.
Oh je, ich ahne es.
Wenn dieses mikrobielle Ökosystem echt so dermaßen entscheidend für unsere gesamte Abwehr ist, was passiert dann, wenn wir eine absolute Atombombe auf dieses Trainingslager werfen?
Du meinst Antibiotika?
Ganz genau, Antibiotika. Und hier müssen wir echt mal einen massiven Mythos aus dieser ganzen Apothekenpraxis entlarven.
Ja, die Gabe von Antibiotika ist eines der umstrittensten Themen in der ganzen Mikrobiomforschung. Niemand bestreitet natürlich, dass sie bei schweren bakteriellen Infektionen absolut Leben retten.
Natürlich, klar.
Aber der Preis dafür ist halt ein radikales ökologisches Massensterben im Darm.
Und exakt an diesem Punkt setzt die Industrie an. Ich meine, jahrelang stand ich als ahnungsloser Patient in der Apotheke, habe da mein Rezept für ein starkes Breitbandantibiotikum eingelöst.
Mhm.
Und der Apotheker hat mir direkt so eine kleine, extrem teure Packung mit Probiotika dazu verkauft. Für den Wiederaufbau hieß es dann immer.
Ja, der Klassiker.
Gleichzeitig einnehmen, damit die Flora sich ganz schnell erholt. Ich habe hier Wellness-Ratgeber liegen, die predigen exakt das. Nach Antibiotika sofort Symbiotika nehmen. Das verkürzt die Regeneration auf wenige Wochen.
Klingt für den Laien ja auch total vernünftig, ne?
Absolut. Der Wald hat gebrannt, also pflanze ich sofort neue Bäume. Logisch, oder?
Ja, die Logik erscheint auf den ersten Blick echt zwingend. Aber, und das ist jetzt der Punkt, eine hochkarätige Publikation im Fachjournal Cell hat dieses ganze Dogma völlig zertrümmert.
Erzähl.
Also, Forscher haben Probanden eine Woche lang ein Standard-Breitband-Antibiotikum gegeben. Eine radikale Säuberung quasi.
Mhm.
Danach hat man die Versuchspersonen in drei Gruppen unterteilt.
Lass mich raten. Die Gruppen stehen für die unterschiedlichen Wiederaufbaustrategien.
Richtig. Gruppe 1 bekam 4 Wochen lang einen hochdosierten probiotischen Cocktail aus 11 verschiedenen Stämmen.
Also genau das, was mir in der Apotheke auch immer empfohlen wird.
Exakt. Gruppe 2 erhielt dann einen fäkalen Mikrobiomtransfer. Man hatte denen vor der Antibiotikagabe eigenen, gesunden Stuhl entnommen und ihn danach wieder in den Darm transplantiert.
Okay, nicht sehr appetitlich, aber gut. Und Gruppe 3?
Gruppe 3 bekam einfach gar nichts.
Nichts?
Den puren Spontanverlauf. Abwarten und Tee trinken.
Und das Ergebnis dieser Studie, das ist jetzt echt der Moment, an dem uns dieses ganze Wellness-Marketing komplett um die Ohren fliegt.
Oh ja.
Die Gruppe, die die teuren Probiotika geschluckt hat, die war nämlich nicht etwa am schnellsten wieder gesund, oder?
Überhaupt nicht. Es war ein absolutes Desaster für die probiotische Gruppe. Diese Probiotika haben die Wiederherstellung des ursprünglichen Mikrobioms aktiv blockiert.
Blockiert? Das musst du dir mal auf der Zunge zergehen lassen.
Selbst nach 5 Monaten hatte ihr Mikrobiom nicht mal annähernd die alte Vielfalt erreicht.
Und die Kuppe, die gar nichts gemacht hat?
Die hat sich wesentlich schneller erholt. Nur der fäkale Transfer war noch effektiver, aber naja, der ist im Alltag halt kaum praktikabel.
Aber wie ist das biologisch überhaupt möglich? Also wie können diese sogenannten guten Bakterien aus der Kapsel den Wiederaufbauenden stören? Wirft unsere Baustellenmetapher hier jetzt das Handtuch?
Wir müssen die Metapher vielleicht ein bisschen wechseln, um diese ökologische Dynamik zu verstehen. Stell dir das ursprüngliche Mikrobiom mal wie einen uralten, extrem dichten und unfassbar komplexen Regenwald vor.
Okay.
Jede Bakterienart hat da ihre ganz spezifische ökologische Nische. Das Antibiotikum wirkt jetzt wie ein verheerender Waldbrand. Alles ist verkohlt, der Boden ist komplett kahl.
Mhm.
Wenn der Patient nun sofort hochdosierte Probiotika einnimmt, das sind ja oft Milliarden von Lactobacillen, dann ist das so, als würde er massenhaft Samen von extrem schnell wachsendem Unkraut auf diesen leeren, verbrannten Boden werfen.
Aha.
Das Unkraut schießt sofort in die Höhe, weil es ja gar keine Konkurrenz mehr gibt, und reißt das gesamte Bauland an sich.
Genau das.
Das ist der Mechanismus der sogenannten Nischenblockade. Die Probiotika wachsen rasend schnell an und bedecken einfach den gesamten Boden.
Und die alten Bäume?
Tja, die wenigen überlebenden heimischen und weitaus komplexeren Bakterienarten, also unsere eigentlichen Bäume des Regenwaldes, die haben schlichtweg keinen Platz und keine Nährstoffe mehr, um langsam nachzuwachsen.
Das Probiotikum besetzt also den Raum und verhindert die eigentliche Regeneration.
Exakt.
Wir sabotieren also ernsthaft unseren eigenen Regenwald, nur weil wir blind diesem Marketing vertrauen.
Das ist leider oft die Realität.
Das ist unfassbar. Millionen von Menschen schlucken jeden Tag diese teuren Kapseln in dem naiven Glauben, sich da was Gutes zu tun, und betonieren damit im Grunde ihre eigene Darmwand zu. Was ist also die wissenschaftlich fundierte Lösung, wenn der Wald mal gebrannt hat?
Gezielter medizinischer Minimalismus, würde ich sagen.
Heißt?
Entweder man lässt dem Körper einfach Zeit und tut schlichtweg nichts, außer sich halt ausgewogen und ballaststoffreich zu ernähren.
Mhm.
Oder man greift auf Präbiotika zurück. Man streut also keinen neuen Samen, sondern man gibt richtig hochwertigen Dünger auf den Boden.
Also füttern wir gezielt die wenigen noch vorhandenen heimischen Bakterien, damit die sich aus eigener Kraft wieder vermehren können.
Genau, um den Wald in seiner ursprünglichen Vielfalt wieder aufzubauen.
Also greifen wir doch lieber wieder zur kalten Kartoffel als zur teuren Pille.
Das wäre oft sinnvoller.
Aber warte, was machen wir denn mit den Menschen, deren Wald gar nicht erst abbrennen muss, weil er ohnehin ein ständiges, permanentes Kriegsgebiet ist?
Du spielst auf Reizdarmpatienten an.
Ja, das Reizdarmsyndrom, kurz RDS, betrifft ja echt Millionen. Wenn Antibiotika alles zerstören und Probiotika nach Antibiotika alles blockieren, wie zur Hölle bringen wir Frieden in ein System, das von Natur aus permanent im Chaos versinkt?
Das Reizdarmsyndrom ist für die Medizin echt extrem lange ein riesiges Rätsel gewesen.
Warum?
weil es keine offensichtlichen anatomischen Defekte wie zum Beispiel ein Geschwür gibt. Die Störung liegt viel tiefer, eigentlich in der Kommunikation des Körpers.
Und das spiegelt sich ja anscheinend auch in diesem radikalen Update der deutschen S3-Leitlinie wieder, die nach 10 Jahren völlig neu geschrieben wurde.
Ja, absolut. Die neue Empfehlung lautet nun ganz klar: multimodale Therapie. Wir behandeln nicht mehr einfach nur isoliert das Symptom, sondern das gesamte Netzwerk.
Ich habe mir diese Leitlinie angesehen und die Bausteine dieses Netzwerks klingen teilweise echt wie ein bizarrer Friedensvertrag.
Aha, wieso?
Naja, wir haben da auf der einen Seite die Low-FODMAP-Diät.
Also den Entzug bestimmter stark fermentierbarer Kohlenhydrate, um die Gasbildung zu stoppen, ja?
Genau. Und dann noch gezielte Mikrobiom-Modulation. Aber auf der anderen Seite, und da musste ich echt zweimal lesen, empfiehlt diese streng wissenschaftliche ärztliche Leitlinie plötzlich bauchgerichtete Hypnose und Yoga.
Ja, das steht da wirklich drin.
Das klingt im ersten Moment doch echt so, als hätte die Schulmedizin einfach aufgegeben und würde uns jetzt alle in so ein Esoterik-Retreat auf Bali schicken.
Es wirkt erstmal unkonventionell, das gebe ich zu. Aber es beruht auf einem ganz harten neurologischen Fakt, der sogenannten Darm-Hirn-Achse.
Ah, okay.
Darm und Gehirn sind nämlich nicht isoliert. Die sind über den Vagusnerv direkt miteinander verbunden. Das ist quasi eine Art biologisches Hochgeschwindigkeits-Glasfaserkabel.
Mhm.
Und wusstest du, dass 90% unseres Serotonins, also des sogenannten Glückshormons, direkt im Darm produziert werden?
Warte mal. Also das Hormon, das in meinem Gehirn für gute Laune sorgt, das wird fast komplett in meinem Bauch hergestellt.
Exakt. Und die Kommunikation über dieses Glasfaserkabel verläuft eben in beide Richtungen.
Okay, wie muss ich mir das vorstellen?
Also chronischer Stress im Gehirn feuert Signale über den Vagusnerv direkt in den Darm. Das führt da unten zu mikroskopischen Entzündungen und komplett veränderten Darmbewegungen.
Mhm.
Und der entzündete Darm, der sendet dann wiederum Schmerz- und Paniksignale zurück an das Gehirn.
Ein absoluter Teufelskreis.
Richtig. Und bauchgerichtete Hypnose und Yoga zielen halt genau darauf ab, den Vagusnerv zu beruhigen und diesen verdammten Kreislauf der Übererregung physisch zu durchbrechen.
Das ist absolut faszinierend. Stress macht den Darm kaputt und der kaputte Darm macht uns wieder gestresst.
Genau das.
Aber die Leitlinie belässt es ja nicht beim Yoga. Es gibt jetzt anscheinend zum ersten Mal auch eine ganz klare, evidenzbasierte Empfehlung für spezifische probiotische Stämme beim Reizdarm.
Ja, mit Evidenzgrad B sogar.
Und ein Name, der hier immer und immer wieder auftaucht, ist Lactobacillus plantarum 299V. Was genau macht dieser Spezialeinheitsstamm jetzt anders als der ganze Ramsch aus dem Supermarktregal?
Bei einem Reizdarm liegt ja super häufig ein Leaky Gut vor, also so eine durchlässige Darmwandreizung.
Mhm.
Und das ist oft gepaart mit einer viszeralen Hypersensitivität. Das bedeutet einfach, der Darm empfindet ganz normale Dehnungen durch Verdauungsgase als extrem schmerzhaft.
Ah, okay.
Und dieser Stamm 299V, der hat in klinischen Studien gezeigt, dass er die Schleimproduktion der Darmzellen massiv anregen kann.
Der produziert Schleim?
Ja. Der legt quasi eine Art abdichtendes Pflaster über diese durchlässigen gereizten Stellen und fährt gleichzeitig die Schmerzrezeptoren wieder runter.
Wow. Aber da haben wir doch jetzt ein logistisches Problem.
Wieso?
Naja, wenn das so eine wichtige Spezialeinheit ist, wie kriege ich die denn sicher an den Einsatzort? Wir haben doch vorhin etabliert, dass unsere Magensäure wie so ein brutaler Türsteher ist, der die meisten Bakterien sowieso vernichtet, bevor die überhaupt im Dickdarm ankommen.
Und exakt hier kommt die echte pharmazeutische Brillanz von Symbiotika ins Spiel.
Jetzt wird spannend.
Ein Symbiotikum ist eben nicht einfach nur die plumpe Kombination aus Pro- und Präbiotikum. Es ist eine richtige taktische Allianz.
Eine Allianz?
Ja. Das Präbiotikum, was oft so eine dichte Matrix aus Ballaststoffen ist, das umschließt die lebenden Bakterien komplett. Es fungiert quasi als gepanzerte Eskorte.
Aha. Die Bauleiter bekommen also Personenschutz, um sicher am Türsteher vorbeizukommen.
Genau so kannst du es dir vorstellen. Die Matrix fängt die aggressive Magensäure ab.
Clever.
Und der absolute Clou? Sobald diese Eskorte unbeschadet im Dickdarm ankommt, dient diese Ballaststoffhülle den Bakterien als sofortiges Reiseproviant.
Ah, die haben ihr Essen also direkt dabei.
Richtig. Die müssen nicht erst mühsam nach Nahrung suchen, die können sofort andocken, sich vermehren und anfangen, dieses Leaky Gut Pflaster aufzutragen.
Das ist für Reizdarmpatienten dann ja ein absoluter Gamechanger.
Ist es auch.
Aber um die Absurdität der modernen Medizin noch komplett auf die Spitze zu treiben, habe ich in der Leitlinie noch eine letzte Sache entdeckt.
Ich höre zu.
Bei Patienten mit extremem therapieresistentem Reizdarm, bei denen Durchfall echt das Hauptproblem ist und absolut nichts mehr hilft,
ja?
Was empfiehlt die Leitlinie da als sogenannten Off-Label-Use?
Ein Antibiotikum.
Ein Antibiotikum, Rifaximin, um genau zu sein.
Mm.
Lass uns das mal zusammenfassen. Wir bekämpfen Bakterien erst mit einer Atombombe, dann heilen wir die resultierenden Schmerzen mit Yoga auf der Matte und anschließend schicken wir gepanzerte Bakterien-Spezialeinheiten in den Darm, um die Löcher wieder zu stopfen.
Haha, ja.
Man muss die Medizin einfach lieben. Es wirkt von außen echt wie das reinste Chaos.
Es entbehrt wirklich nicht einer gewissen Ironie, das stimmt schon. Aber, und das ist wichtig, das Rifaximin hat eine entscheidende Besonderheit.
Welche?
Es wird im Gegensatz zu den üblichen Mitteln wie Ciprofloxacin fast gar nicht in den Blutkreislauf aufgenommen.
Ah.
Es wirkt absolut nopal, nur im Darmschlauch. Wenn da also eine schwere bakterielle Fehlbesiedlung im Dünndarm vorliegt, drückt dieses Antibiotikum quasi den Reset-Knopf auf Werkseinstellungen.
Ohne den Rest des Körpers systemisch zu vergiften.
Genau. Und es beweist einfach einmal mehr, wir müssen echt aufhören, immer in diesen simplen Schwarz-Weiß-Kategorien wie Bakterien gut oder Bakterien böse zu denken.
Sondern?
Es geht immer in absolut jedem Moment um das ökologische Gleichgewicht.
Das ökologische Gleichgewicht. Weißt du, das ist ein wunderbares Schlussplädoyer für unser heutiges Tribunal.
Finde ich auch.
Wir haben heute echt tief in den Abgrund unseres eigenen Bauches geschaut. Und einige massive Mythen der Wellness-Industrie regelrecht demontiert.
Ja. Die Pflege unseres Mikrobioms ist halt absolut kein netter kleiner Trend für irgendwelche Lifestyle-Gurus. Es ist buchstäblich das Fundament unserer Physiologie.
Absolut.
Wenn wir die Datenlage wirklich ernst nehmen, dann müssen wir unsere Ernährung als einen echten Akt des Naturschutzes begreifen.
Mhm.
Eine Portion kalter Reis vom Vortag ist keine traurige Sparmaßnahme, sondern echt eine budgetneutrale Präzisionswaffe für unsere Darmwand.
Schön gesagt.
Und die Fermentation da unten, die entscheidet maßgeblich über die Schlagkraft deiner Immunzellen, wenn dich morgen in der U-Bahn jemand mit Grippe anhustet.
Genau, dieser blinde Aktionismus, also dieses massenhafte, gedankenlose Schlucken von Probiotika direkt nach einer Antibiotikakur, das kann die filigrane Wiederherstellung unserer inneren Ökologie im Zweifelsfall sogar komplett torpedieren.
So ist es.
Also, an dich, der oder die da gerade zuhört. Wenn du das nächste Mal spätabends vor dem geöffneten Kühlschrank stehst, das grelle Licht dir so ins Gesicht scheint und du diese vielleicht etwas traurig aussehende Schüssel mit den Nudeln oder den Kartoffeln vom Vortag siehst,
wirf sie nicht weg.
Denk daran, das ist absolut kein profanes Restessen. Das ist ein absolutes Festmahl für deine 100 Billionen Mitbewohner. Zeig echt ein bisschen Respekt für diese hart arbeitende Belegschaft.
Wir tragen schließlich die Verantwortung für dieses gewaltige Ökosystem. Wir sind quasi die Hüter des Waldes.
Hüter des Waldes. Und genau diese Verantwortung führt mich zu einem allerletzten, vielleicht ein klein wenig unbequemen Gedanken, den du gerne noch mit in den restlichen Tag nehmen darfst.
Oh, jetzt bin ich gespannt.
Denk mal kurz darüber nach. Wenn diese 100 Billionen winzigen Bakterien in deinem Bauch echt dein Immunsystem trainieren und die Pac-Mans steuern, wenn sie mitbestimmen, ob du am chronischen Gelenkschmerzen leidest, wenn sie über diesen Vagusnerv diese gewaltige Standleitung direkt ins Gehirn deine Serotoninproduktion kontrollieren, deine Stimmung, deine Stressresistenz und damit deine tiefsten innersten Emotionen regulieren,
dann
wer hat hier in diesem Konstrukt namens Mensch dann eigentlich noch den freien Willen?
Eine gute Frage.
Sind wir echt noch die stolzen, völlig autonomen Geister, für die wir uns immer halten? Oder sind wir am Ende des Tages doch nur hochkomplexe, fleischliche Taxis?
Taxis, haha.
Taxis, die von einer unvorstellbar großen Horde mikroskopischer Bakterien gesteuert werden, die eigentlich einfach nur eins wollen, mehr kalte Kartoffeln.
Wahnsinn.
Wir überlassen dir da das Urteil. Mach's gut und bis zum nächsten Mal bei unserem Deep Dives.
Ja, das war wieder ein fantastischer Talk der beiden KI-Assistenten. Und jetzt komme ich quasi zur großen Zusammenfassung meiner langen Recherche, meiner 5 Teile in der Ernährung und der Unterthema Darm. Es geht natürlich in der Ernährung noch weiter, das sage ich gleich noch. Und zwar meinem 4-Stufen-Plan.
Und zwar den habe ich etwas modifiziert zu meinen früheren Gedanken. Ich habe immer früher gesagt, lass uns doch zuerst mal Labor abnehmen und Mikrobiom abnehmen. Das ist für die, die schnelle Antworten haben wollen, wie der Stand ist, auch gar nicht verkehrt. Aber mein Vier-Stufen-Plan fängt einfach von vorne an. Wir füttern unseren Darm. Wir füttern die guten Bakterien, die immer da sind. Auch in einem schlechten oder schlecht versorgten Darm, in einem Darm, der auch schlechte Bakterien hat. Wir füttern den mit den Ballaststoffen, mit den Präbiotikern, die nötig sind. In meinem Vier-Stufen-Plan, den findet ihr unten in den Shownotes und auch in der Beschreibung, weil manchmal auf den Plattformen die Shownotes nicht angezeigt werden. Die vier Stufen gehen folgendermaßen. Die erste Stufe ist die, füttert euren Darm mit den richtigen Präbiotika. Also mit drei speziellen Ballaststoffsorten, die natürlich verlinkt sind und unten auftauchen und auch in der Beschreibung erscheinen. Ihr könnt mich aber auch bei mir Kontakt aufnehmen und dann schicke ich euch den Plan auch gerne zu. Dann danach, nach ca. 3 oder sogar erst 6 Monaten, wird Labor abgenommen, ein bestimmter Wert, den findet ihr auch unten, und das Mikrobiom, also eine Stuhlprobe, wird entnommen. Man kann das gerne auch mit Stufe 1, also Stufe 1 A, B und C, in einem machen. Da muss man es aber wahrscheinlich nochmal wiederholen. Man kann sich aus meiner Sicht möglicherweise eine Laborkontrolle und auch ein Mikrobiom sparen, wenn man das möchte. Aber das ist so ein bisschen Philosophie. Und dann, aber auch wirklich nur dann, wenn durch diese reine Fütterung mit Präbiotikern und natürlich die anderen Ernährungstipps, die ja noch kommen in meinem ganzen Ernährungsstaffelsystem, wenn das nicht dazu führt, dass das Mikrobiom in Ordnung ist, weil wir ja Laborwerte gemacht haben und die nicht in Ordnung sind vielleicht, trotz der Ballaststoffe, wenn wir, was eigentlich kaum zu erwarten ist, wenn wir das Mikrobiom sehen, ist immer noch nicht ganz in Ordnung, dann, aber wirklich erst dann, da werden mir wahrscheinlich ganz viele Pharmafirmen ins Genick springen, erst dann sollte man Probiotika nehmen. Das haben aber euch gerade auch die beiden KI-Assistenten erzählt, dass die Probiotika, und ich möchte ganz klar sagen, es betrifft nicht alle Probiotika, aber leider eben viele, ohne die richtige Ernährung den Darm zwar in Anführungszeichen mit guten Bakterien versorgen, das aber immer nur ein Ansatz, ein Teil der guten Bakterien sind und sozusagen die einfach überwuchern und die Darmwand, das Darmsystem nicht gut versorgt wird. Also Vier-Stufen-Plan. Stufe 1, füttern. Stufe 2, messen. Und Stufe 3 auch messen. Einmal Labor, einmal Stuhl. Stufe 4, gegebenenfalls Bakterien nachfüttern. Und in dem KI-Debate, diese Diskussion von den beiden, ist so viel Information drin, dass man sich das wirklich, ich habe es auch gemacht, 2 oder sogar 3 Mal anhören kann. Und das ist die Quintessenz, die sich daraus ergibt, ist der Vier-Stufen-Plan. Wie geht es weiter in der Ernährungsstaffel? Ich werde immer noch versuchen, Julia Enders als Interviewpartnerin zu gewinnen, aber das geht nur über die Agentur, die sich weiterhin nicht gemeldet hat. Vielleicht muss ich da mal anrufen. Und das nächste Thema wird sein, in 2, vielleicht aber auch erst in 3 Wochen, weil auch das ein großes Thema ist, was ich vorbereiten muss, sind Ernährungsstoffe, Nährstoffe, sind die Kohlenhydrate. Zu den Kohlenhydraten gehören eben Zucker und langkettige Zucker, Fruchtzucker, Traubenzucker, Galaktose, Milchzucker, Laktose und andere Geschichten. Und das ganze Zuckersystem steht neben dem Darm, hinter dem Darm, wenn ihr so wollt, wenn das ganze Zeug durch den Darm durchgekommen ist und auch wirklich sinnvoll durchgekommen ist, dann ist das Zuckersystem letztlich eins der wichtigen Systeme, aber das erste wichtige System, das sozusagen die Notversorgung unserer ganzen Ernährung gewährleistet. Weil ohne Zucker läuft nichts, genauso wie ohne Sauerstoff nichts läuft. Deswegen ist bei mir Sauerstoff ein eigener Nährstoff, zu dem es dann irgendwann ein eigenes Thema geben wird im Rahmen der Ernährungsstaffel. Seid gespannt, es geht spannend weiter und es kommen auch wieder Interviews. Ich bin nur dabei, gerade Interviewpartner zu sammeln. Wahrscheinlich gibt es eine kleine Sommerpause in Beziehung der Interviews, aber dann im Herbst spätestens gibt es wieder eine geballte und gesammelte Interviewsammlung. Ja, meine lieben Zuhörer, ihr hört den TrueMade Podcast, Tatort Gesundheit, überall da, wo ihr Podcasts hört. Und freut euch auf die nächsten Folgen, ich hatte schon darüber gesprochen, was da kommt. Gerne könnt ihr mir 5 Sterne geben, ihr könnt mich verlinken, verliken und an andere Hörer empfehlen, weil ich glaube, das, was ich hier zu sagen habe, eben als TrueMade, als ehrliche oder wahre Medizin, geht
eigentlich niemanden nicht an, sondern jedem. Es geht jeden an und deshalb gibt es kaum jemanden, der meinen Podcast nicht hören sollte. Und ich freue mich, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet, wenn es wieder heißt Tatort Gesundheit, euer TrueMed Podcast von Dr. Med Frank Essers, eurem Gesundheitskompass, eurem Reiseleiter auf eurem Reise zu eurer wahren Gesundheit, dem Master der Mikronährstofftherapie und Regulationsmedizin und noch viel mehr. Bis demnächst. Tschüss.